Danke für die Einladung. Ich bin gerne zu euch gekommen. Liebe Grüße von Adelind. Die ist zusammen mit unserer jüngsten Tochter Petra, die gerade aus Neuseeland über Hawaii und über das Engadin nach Goslar gekommen ist und 2-3 Tage hier ist und dann wieder mit Start Right an die Ostsee geht, hier mit diesem Jugendprogramm aus Goslar. Da haben die gesagt, der Papa geht predigen, wir sind hier und schnabbeln und reden und gucken. Ich möchte über den 138. Psalm predigen. Das ist falsch, was ich sage. Eigentlich nur so ein paar Verse rauspicken, weil dieser 138. Psalm, das wäre eine ganze Predigtreihe oder eine ganze Serie, weil da so viel drin ist. Ich mache mal ein Experiment. Es gibt Martin Buber, den kennen die meisten wahrscheinlich dem Namen nach. Und der hat das Alte Testament verdeutscht. Jemand hat mal gesagt, das ist eine Nachschöpfung, also sprachlich gesehen. Und ich lese uns mal diesen 138. Psalm nach Martin Buber und anschließend in der vertrauten Elberfelder Übersetzung, nach der ich dann auch predige. Aber erstmal genießt mal diese Nachschöpfung von Martin Buber, dem großen Theologen, den das Alte Testament Zeit seines Lebens nicht losgelassen hat. Ich lese jetzt den 138. Psalm von David. Danken will ich dir mit all meinem Herzen. Göttern gegenüber will ich dir harfen. Ich will mich hinwerfen zu deiner Heiligtumshalle und will deinem Namen danken, um deine Huld und um deine Treue. Denn groß gemacht hast du deinen Zuspruch über all deinen Namen hinaus. Am Tag, da ich rief, hast du geantwortet mir. Du hast mich erkühnt, in meiner Seele ist Macht. Dir danken, du, alle Könige der Erde, denn sie hörten die Sprüche deines Munds. Sie singen von seinen Wegen, denn groß ist seine Ehre. Denn er ist erhaben und sieht den Niedern, und den Hochfahrenden erkennt er von Ferne. Muss ich gehen durch das Innere der Drangsal, belebst du mich. Wider den Zorn meiner Feinde schickst du aus deine Hand, und mich befreit deine Rechte. Er vollbringt es für mich. Du, deine Huld, währt in Weltzeit. Was deine Hände haben bereitet, lasse nimmer davon. Soweit die Eindeutschung von Martin Buber. Ich lese uns jetzt den 138. Psalm nochmal nach der vielleicht für uns vertrauteren Elberfelder Übersetzung. Von David. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Alle Könige der Erde werden dich preisen, Herr, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Sie werden die Wege des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen, und den Hochmütigen erkennt er von fern. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird's für mich vollenden, Herr, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Ich habe versucht, diesen Psalm 138 bei meiner Vorbereitung so ein Thema zu geben. Thema für eine Predigt ist immer gut, wenn man so ein knackiges Thema hat. Das ist mir schwer gefallen, aber ich habe für mich gesagt, Gespräch mit dem Herzen. Vieles andere würde auch passen. Ich habe mal gesagt, Gespräch mit dem Herzen. Und ich habe so als Sinnbild ein Herz mitgebracht. Mit dem Herz habe ich heute Morgen doch schon gesprochen. Und das Herz hat mich geweckt und hat gesagt, wie geht's dir heute Morgen? Ich sage, oh, ich bin auch ganz schön müde. Und die Sonne schien aber draußen auch schon. Und dann hat mein Herz mich gefragt, wie geht's dir in Bezug auf deine Predigt, die du heute zu halten hast? Ich sage, oh ja, der Psalm ist richtig cool, ein richtig guter, schöner Text. Ich bin ein bisschen aufgeregt, mal gucken, wie viele Leute da sind und wer da ist und ob das alles so richtig geht. Und mein Herz hat ganz liebevoll zu mir gesagt, du sei ganz ruhig. Es geht ja um mich, um dein Herz und das wird bestimmt ganz gut. Da habe ich gedacht, okay, ein cooler Psalm und dann dein Herz spricht auch noch so zuversichtlich. Also, dann radel mal los. Und jetzt bin ich hier und möchte ein paar Verse rausgreifen aus diesem 138. Psalm von David. Oder andere Theologen sagen, dass da andere Autoren sind. Wir nehmen mal den David. Denn dieser David, von dem wird gesagt, dass er nach dem Herzen Gottes war. Und auch ich habe durchaus Probleme, wenn ich das Leben des David angucke. Da denke ich zunächst nach dem Herzen Gottes mit diesem ganzen Leben da. Und dann bin ich wieder heilfroh, dass es bei David so hieß, nach dem Herzen Gottes. Dann hätte ich doch eine Chance, dass auch mein Leben mit Höhen und Tiefen, dass es da heißt, Gottfried Römer nach dem Herzen Gottes. Also der David ist mir ganz lieb. Und dieser David sagt in seinem Lied, das wurde eigentlich zur Musik gebetet und gesungen. Wir können das heute mit dem Psalm gar nicht mehr so. Manchmal, wenn man in einem Kloster ist, dann wird das da so gesungen. Dann ist es uns vielleicht auch ein bisschen fremd, so mit dem Wechselgesang. Dieser David hat sich etwas vorgenommen und er sagt am Anfang, preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich will dich preisen mit meinem ganzen Herzen. Und dieses Herz, das ist so, ich habe zuerst, entschuldigt das, ich denke bei diesem Herz immer zuerst an das Herz eines Salates. Das kommt durch meine Kindheit, weil wir als Kinder immer dieses Innerste vom Salat wollten. Und wenn es dann Salat gab, dann haben wir in der Schüssel da geguckt, wo ist das Herz? Und jeder von uns, mein Bruder und ich, wir wollten das Herz haben. Und später, als ich selbst Kinder hatte in der Familie, dann wollte ich immer noch das Herz haben und habe gemerkt, meine Kinder wollten auch dieses Herz haben. Und deshalb fällt mir immer zuerst bei Herz dieses Salatherz ein. Aber jetzt sprechen wir mal von diesem anderen Herz, wo ich hier nur so ein Abbild habe, so ein Abdruck. Das Herz, was in uns ist, dann fassen wir hier so hin. Ja, da ist aber eigentlich das Herz vielleicht auch nicht so ganz. Im Asiatischen gibt es das Herz in dem Sinne gar nicht. Da ist es hier im Hara, da ist es im Bauch. Ist die Kraft, die Quelle. Aber wir aus dem Jüdischen, aus unserer Tradition, wir sagen das Herz so hier oben. Und das Herz, mein Herz war heute Morgen fröhlich, aber es kann auch ganz traurig sein. Und wenn ihr genau hinschaut, es kann auch ein Loch haben. Und dieses Herz ist auch schon mal repariert. Das hat nämlich einige Risse gehabt. Das war schon mal zerschlagen und war kaputt. Und dann habe ich das, weil ich ja Modellbauer bin, habe ich das wieder geklebt. Und da fehlten aber jetzt doch ein paar Teile. Deshalb sieht man ihm an, na, es war mal verletzt und es ist aber so wieder einigermaßen ja, verheilt, verklebt, wie auch immer. Das Herz kann ängstlich sein und das hat David alles in seinen Liedern beschrieben, wie ängstlich ein Herz sein kann. Es kann verzweifelt sein. Wir tragen Menschen im Herzen, wir bewegen etwas im Herzen, wir machen etwas von Herzen gerne, von Herzen gut. Und damit meinen wir, es ist so aus dem Innersten, also mehr geht fast nicht. Wenn jemand mich von Herzen liebt, dann ist das sozusagen alles. Ein Herz kann untreu sein, dieses Herz, von dem wir so positive Dinge sagen, es kann untreu sein, es kann aber auch treu sein. Es ist dem David auf jeden Fall ein Herzensanliegen. Ich will dich preisen mit meinem ganzen Herzen. Er will Gott preisen. Wir haben das eben in der Einleitung gehört. Gott preisen, das ist so eine Zeit, da sage ich nicht, Herr, ich hätte jetzt gerne mal, dass du das und das tust, sondern wir preisen ihn einfach, weil er Gott ist. Und offensichtlich brauchen wir das Herz oder vielleicht kommt es aus dem Herz, dass das gelingt, diese herzliche Verbindung. Wenn wir sagen von Herz zu Herz, Mose sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht, das ist auch schon ganz gut. Von Herz zu Herz, da sagen wir, da schwingt etwas. Da sind Menschen eins, richtig eine enge, enge Verbindung. Und er hat sich entschieden, der David, ich will den Herrn preisen. Ich würde sagen, David ist verliebt in Gott, würdet ihr dem zustimmen? Aus seinen Liedern wird deutlich, er ist verliebt in Gott. Und dieses erste, das wichtigste Gebot, was wir aus dem Alten Testament kennen, was aber im Neuen durch Jesus erneuert ist, heißt ja auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Aha, also auch wieder das Herz, ganz wichtig. Da kommt auch noch die Seele, der Kraft, die Kraft und der Verstand, aber an erster Stelle aus deinem ganzen Herzen. Und genau das tut David hier. Ich preise dich aus meinem ganzen Herzen. In einem anderen Psalm früher hat David darum gebeten, dass Gott ihm ein reines Herz schenkt. Und dieses Bild des reinen Herzens, das ist das Bild, dann kann ich Gott sehen. Es ist eine Vorbedingung, ein reines Herz. Ich habe so gedacht, bei dem, als ich es gelesen habe, es ist für mich eigentlich schwer zugänglich. Ein reines Herz, was ist ein reines Herz? Vielleicht ein Herz, was ganz auf Gott ausgerichtet ist. Das Herz, was David gerade im Moment hat. Psalm 138, zu der Stunde, als er das geschrieben hat. Er hatte nicht immer ein reines Herz, vermute ich mal aus seiner Geschichte. Ich vermute das Gleiche von meinem Herz. Gott sagt, die, die reines Herzens sind, die werden ihn schauen. Das ist also ganz, ganz innige Verbindung. Ich kann Gott sehen. Aber es ist unerträglich, Gott zu sehen. Wir können Gott nicht sehen und doch können wir ihn sehen. Das ist dieser Spannungsbogen eigentlich unseres Lebens mit Jesus. Ja, David sagt, ich will dich preisen mit meinem ganzen Herzen. 1b, ich will dir spielen vor den Göttern. Was ist das jetzt? Was meint er mit den Göttern? Es gibt eine Übersetzung, die heißt Volksbibel, da heißt es, um es deutlich zu machen, dass es von Gott unterschieden ist, ich will dir spielen vor den Plastikgöttern. Was immer den Autor dazu verleitet hat, Plastikgötter zu sagen. Im Alten Testament heißen diese Götter auch Nichtse. Aber was sind diese Götter? Es ist eigentlich alles das, was an die Stelle von Gott treten kann. Und da habe ich überlegt, was kann nicht an die Stelle von Gott treten? Da ist mir nichts eingefallen. Es kann alles an die Stelle von Gott treten. Und ich denke, David ist uns ein gutes Vorbild. Er hat das in seinem Leben erlebt, dass andere Dinge an die Stelle Gottes treten. Und dann haben wir es mit Göttern zu tun. Er stellt sich jetzt in dem Psalm ganz bewusst dagegen und sagt, ich will dich, den wahren Gott, preisen vor den Göttern. Das heißt also, diese Götter sind Realität in seinem Leben, die sind in meinem Leben Realität. Ich hänge mein Herz an Gott, dann bin ich mit David jetzt im Gleichklang. Er hängt sein Herz an Gott. Aber ich kann mein Herz auch an etwas anderes hängen. Mir fällt da vieles ein aus meinem Leben. Ich habe mein Herz schon an Menschen gehängt, hänge es immer wieder ansatzweise an Menschen. Ich bewundere sie, ich bewundere etwas, was sie haben, was ich nicht habe, was mir fehlt. Und ganz, ganz schnell merke ich, mein Verhalten verändert sich. Und auf einmal merke ich, es ist eine Manipulation da drin. Da schwingt auch auf einmal etwas. Aber es ist etwas, ich sage mal im Sinne von David, etwas Götzenhaftes. Wir suchen aber Idole. Als Jugendlicher war Jimi Hendrix mein Idol, was Musik anbetraf. Woodstock, das war meine Generation. Wir brauchen Idole und Vorbilder, die brauchen wir wirklich. Und das ist wieder die Gratwanderung des Lebens. Wenn wir uns an Idole dann ranhängen und zu sehr ranhängen, dann gibt es Manipulation und Abhängigkeit. Und das ist dann nicht gut. Ich werde vielleicht in Teilen auch zerstört. Und so ist es eigentlich der Streit zwischen Gott und den Götzen. Und das ganze Alte Testament und das Neue ist immer wieder voll. Es ist ein wahrer Gott und es sind viele Götter da. Und das tobt in uns. Und jetzt kommt dazu, Gott sagt nicht, ja, ich bin hier und du kannst dich für mich entscheiden und da gibt es noch viele Götter. Der ist dazu auch noch eifersüchtig. Wow. Er sagt nämlich im Jesaja, habe ich mir hier aufgeschrieben, ich bin Jahwe, der ich bin. Ich bin Jahwe. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Also da zieht Gott selbst eine Grenze und verschärft diesen Unterschied nochmal deutlich. Und gleichzeitig sage ich, bin ich froh, dass es immer wieder auch Vergebung gibt, dass es immer wieder auch ein Anschauen gibt, was sind die Götter in meinem Leben, was schiebt sich zwischen Gott und mich. David hat sich entschieden, ich will dich preisen mit meinem ganzen Herzen und ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Das heißt, er wirft sich nieder, das heißt, er möchte eigentlich im Moment gar nicht sein, er liegt nur vor Gott und möchte das auf sich wirken lassen. Er gibt Gott die Ehre, wie wir das auch sagen. Und der Tempel, das ist, ja, auch wir sagen ja, ne? Wir würden jetzt nicht Tempel sagen, aber so im Bild. Der Tempel ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Das war im Alten Testament so im Volk. Er hat gesagt, ich will in der Stiftshütte, da will ich, so greifbar für euch Menschen, will ich gegenwärtig sein. Und so sagen wir auch heute, wenn wir hier zusammen sind, Gott ist gegenwärtig, wir glauben das. Wir hören ihn reden, hoffentlich. Wir erfahren seinen Segen und wir sehen vielleicht auch die Schönheit, auch in dem, was uns umgibt, was er geschaffen hat. Tempel ist die Gegenwart Gottes. Du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Und dieser Name, das ist Yahweh, ich bin. Und in diesem Yahweh, da klingt drin ein Ja zum Leben. Und wenn Gott sagt, ich bin Yahweh, ich bin der ich bin, ich begegne euch, dann ist das Gottes Ja zu dir, zu mir. Er steht zu mir, er liebt mich, er führt mich. Und alle diese Dinge, die dein Herz dir auch sagt. Manchmal eine Ahnung, manchmal ganz unsicher, aber von ihm aus sicher und gewiss sein Ja. Ich nehme dich so an, wie du bist, auch wenn du selbst große Probleme hast, das nicht kannst. Ich, Gott, nehme dich an. Und aktiv daraus heißt es, du sollst leben. Das ist eigentlich die Grundbotschaft im Alten und im Neuen Testament. Du sollst leben. Und leben, das ist das, was er schenkt. Es heißt einmal in den Sprüchen zu dem Herz. Und ich habe gemerkt, wenn man so ein Herz nicht schützt, dann passiert es eben. Dann knallt es runter, geht kaputt, wird verletzt. Da heißt es einmal im Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man bewahrt. Mehr als alles, was man bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Salomo schreibt hier, in dem Herz, was du behütest, was du bewahrst, da entspringt die Quelle des Lebens. Du sollst leben. Das ist die Botschaft, die Gott hier sozusagen von seinem Herzen zu dem Herzen Davids spricht. Das ist der Name Yahweh. Vers 3, an dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Das ist Beziehung. Das wünscht sich doch jeder von uns. Wenn ich zu Gott rufe, in welcher Situation auch immer, dann antwortet er. Wenn es so einfach wäre, bräuchten wir vielleicht gar keine Gemeinde, keine Beziehung zu anderen Christen, zu anderen Menschen. Es ist manchmal ganz schwer, ihn zu hören. Und ich frage mich, habe ich ihn richtig gehört? Habe ich ihn richtig verstanden? Hat er zu mir gesprochen? Oder ich habe eine Durstphase und ich sage, oh, ich wünsche mir, dass Gott zu mir redet, dass ich eine Klarheit bekomme in dieser und jener Sache, die aus dieser Beziehung, ich liebe ihn doch und er liebt mich auch, ich weiß es doch. Dann suche ich im Wort Gottes und denke, vielleicht fällt mir etwas auf, vielleicht spricht etwas zu mir. Jochen Klepper, der von den Nationalsozialisten ermordete Theologe und Liederdichter, sagt einmal, Manchmal denkt man, Gott müsste einen in allen den Widerständen des Lebens ein sichtbares Zeichen geben, das einem hilft. Und dann schreibt er weiter, aber dies ist eben sein Zeichen, dass er einen durchhalten und es wagen und dulden lässt. Also, wenn David hier sagt, mitten in der Not, heißt es nachher, mitten in der Not, du belebst mich, ne? Wenn ich in Bedrängnis bin. Oder Buber sagt hier, durch das Innere der Drangsal gehe, du belebst mich. Ich habe für mich gedacht, naja, ich erfahre das so nicht immer. Zumindest nicht so zeitgleich. Mir ist das von Jochen Klepper, das verstehe ich durchaus. Manchmal ist es nur ein Durchhalten und Wagen und Dulden. Ich will mich nicht mit Jochen Klepper vergleichen, das wäre angemessen, aber durchhalten und wagen und dulden. Das ist manchmal so, dass wir bleiben noch am Leben. Wir können noch überleben, sagt Paulus. Wir sind ganz, ist alles chaotisch, wir verzweifeln schon am Leben, aber er trägt uns gerade noch so durch. Das ist das, ich sage immer, das unterste Netz, was ausgespannt ist. Vers 3b, du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Oder Buber sagt, meine Seele hat Macht. Und dieses Wort Macht ist bei uns, ja, ist bei uns besetzt, es ist verletzt. Wir haben Schwierigkeit mit dem Wort Macht. Und vom Urbegriff her heißt es eigentlich, es kommt von Vermögen. Ich kann. Okay, dann habe ich wieder einen Zugang dazu. Buber sagt, du hast mich, also Gott, du hast mich erkühnt. Also ich bin wieder kühn geworden. Da habe ich gedacht, kühn, ein altes Wort. Also das haben wir heute gar nicht mehr so. Und da habe ich nachgeguckt von dem Wortstamm her. Gesund, kampfeslustig, stark, weise, erfahren. Ich bin jemand. Ich kann. Lebensmut. Ein Lebensraum weitet sich wieder. Das ist dieses, du mehrtest in meiner Seele die Kraft. Du gibst mir wieder Lebensmut. Ich springe jetzt, und zwar im Vers 7, hatte ich schon eben angedeutet, wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, so belebst du mich. Ich denke, dass hier ein ganz, ganz großes Geheimnis, also dass David ein großes Geheimnis ausspricht. Er sagt nämlich, wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, dann belebst du mich. Und ich glaube, was David aufzeigen will oder was er einfach gelebt hat, das ist dieses, dass sozusagen das Schwere im Leben, die Bedrängnis und das Schöne, dass das zusammengehört. Aber ich muss sagen, mir geht's anders. Wenn es mir irgendwo schlecht geht, möchte ich, dass es mir da besser geht. Wenn ich Schmerzen habe, möchte ich, dass die Schmerzen weggehen. Das heißt, ich bin eigentlich eher so der, der auch als Modellbauer, der ich bin, sagt, das kann doch weggehen, das lässt sich doch reparieren, das lässt sich doch wegmachen. Und David sagt hier, er erlebt beides zeitgleich. Vielleicht leicht versetzt, egal, aber er erlebt beides in seinem Leben. Die Bedrängnis zum Leben und gleichzeitig wieder das Schöne und auch das Erleichterte und dass er auch wieder Lebensmut bekommt. So, jetzt ist es, meine Frau arbeitet ja als Therapeutin und so ein bisschen was kriege ich dann zwangsläufig auch mit. Auch wenn ich immer wieder so sage, oh Gottfried, sei vorsichtig. Das mit den Psychosachen ist auch ein bisschen schwierig. Aber in der Therapie ist so ein Leitsatz, dass man nichts unterdrücken soll. Gut, da braucht man keine Therapie dafür. Das ist im ganz normalen Menschlichen, in jeder Beziehung, würde man sagen, das ist nicht gut, wenn du was unterdrückst. Das gärt nachher und steigt wieder auf an irgendeiner Stelle. Aber ich möchte Krankheit, Schmerz, Leid und Verletzung vermeiden. Und ich sage mal so, ich fand das Herz früher schöner. Das sieht jetzt, da ist eine Ecke raus und hinten ist auch eine Scharte drin. Ich finde das jetzt nicht mehr ganz so schön. Das ist meine erste Reaktion. Ich kann zwar noch lesen, schön, dass es dich gibt, das hat mir jemand geschenkt, aber es ist schon ein bisschen angeratzt. Ich möchte das eigentlich. Ich möchte eigentlich, dass es perfekt ist, dass es ganz schön ist, dass es makellos ist. Und die Botschaft ist aber, dass Krankheit, Schmerz, Leid, dass die selbst eine Botschaft haben, dass es mir was sagen soll. Und in einer ganz, ganz schweren Zeit unserer Familie muss ich sagen, dass es für mich im Nachhinein, ich betone im Nachhinein, nicht während der Situation selbst, dass es für mich dann so war, dass ich gesagt habe, hätten wir das nicht erlebt, oder ich beziehe es auf mich, hätte ich das nicht erlebt, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Dann hätte ich nicht mich intensiv auf den Weg gemacht, um an meinem eigenen Leben auch arbeiten zu lassen und zu arbeiten. Das war mir ein ganz, ganz kostbarer Vers, den David uns hier vorsingt. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, fast zwangsläufig, es gibt keinen Mensch, der das nicht auch erlebt, du belebst mich. Das heißt, ich bin nicht allein in der Situation. Du gibst mir wieder neue Kraft. Und dann wird Krankheit, Schmerz, Verletzung, dann wird das fruchtbar. Dann kann ich daraus eine Stärke gewinnen. Kann eventuell auch anderen Menschen weiterhelfen, die vielleicht genau in diesem Schmerz noch drinstecken. Also das Geheimnis heißt anschauen, dran arbeiten, annehmen. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist. Mir fällt es auch immer noch schwer, sehr, sehr schwer. Ich komme schon zum Schluss. Für Jesus waren die Psalmen ganz, ganz wichtige Lieder, ganz, ganz wichtige Texte. Er hat die Psalmen gebetet. Deshalb sagen manche, diese Psalmen sind deshalb so kostbar, weil sie sind die Gebete Jesu und wir können sie auch beten. Also wir haben sozusagen das gleiche Gebetsbuch, wie Jesus das hatte. Und wichtig, das entnehme ich hier dieser Innigkeit von David mit seinem Gott, es ist eine ganz, ganz enge Beziehung zu dem Vater. Und das wissen wir, dass Jesus als Sohn des Vaters, dass er diese enge Beziehung immer hatte. Und dass er daraus auch für sich die Lebenskraft nehmen konnte. Ich fasse ganz kurz zusammen. Das Herz, also dies ist nur das Abbild, das Herz ist das Zentrum, ist die Lebensmitte unseres Lebens. Und unser Herz ist sehr verletzlich. Es kann richtig Risse bekommen, Löcher. Es kann auch zersprengt werden. Und manchmal muss es besonders beschützt und behütet werden. Ne? Denn aus ihm, haben wir gehört, entspringt das Leben. Das heißt, wenn das Herz verletzt ist, dann ist das ganze Leben ganz stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Herz Davids ist erfüllt mit Gott, 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 Yahweh, du. Martin Buber sagt immer an der Stelle du, du, du. Das ist der persönliche Vater im Himmel. Und David zeigt uns, und das ist das, was ich aus der Vorbereitung genommen habe, dass das Schwere und das Schöne beides zum Leben dazugehört. Und ich habe so gedacht, unser Umfeld, wie wir es uns geschaffen haben, wie es uns auch vorgelebt wird, wie wir es selbst auch verinnerlichen, ist eigentlich ein Stück weit eine krasse Lüge. Weil in dem, was mich umgibt, wird immer gesagt, das Schöne soll nur das Schöne sein. Und es soll nur das Leichte da sein. Und es ist alles erreichbar. Und es sind die Ideale, die in der Werbung und überall gebracht werden. Aber es wird nirgendwo gesagt, es gehört beides dazu. Und das Schwere und das Verletzte, das wollen wir eigentlich weghaben. Aber David sagt, lass beides zu, es ist sowieso da, dann schau es an und lass es von Gott verwandeln. Als Abschlussvers, auch Abschluss meiner Zusammenfassung, der Herr, Vers 8, der Herr wird's für mich vollenden. Herr, deine Gnade währt ewig, gib die Hände deiner Werke nicht auf. Das finde ich nett von David. Er macht Gott Mut. Du, mach weiter so. Lass deine Hände nicht sinken, sondern ja, das ist schon gut, was du machst. Und er hat es ja in vielen Psalmen besungen. Also das ist richtig gut. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Der Vater ist für dich, er verwandelt dich. Er sagt einfach, du sollst leben, das ist die Kernbotschaft. Und wir sagen, ja Herr, danke für die Botschaft. Mach weiter so. Amen.